Ich bin Jürgen Kraft, Landesbereitschaftsleiter in Hessen und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge geht es um die Wahrzeichen, also das Rote Kreuz, den Roten Halbmond und den Roten Kristall. Mit Franz Bachmann schauen wir auf die Geschichte dieser Zeichen, auf den Unterschied zwischen Schutzzeichen und Kennzeichen und auf die Frage, warum der rote Kristall als zusätzliches Wahrzeichen eingeführt wurde. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Wahrzeichen heute im Einsatz verwendet werden, wo Missbrauch beginnt und warum ihre richtige Nutzung für Sicherheit, Vertrauen und humanitäre Hilfe so wichtig sind. Dabei geht es nicht nur um Völkerrecht und Symbolik, sondern auch um die ganz praktische Bedeutung im Alltag der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.
Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. 1990. Gründungen der Landesverbände in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Am 23. Juni 1990 wurden der DRK-Landesverband Brandenburg und der DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet. Letzterer in Schönebeck. Sie entstanden aus dem DRK der DDR heraus.
Über das Internet ist mir jetzt jemand zugeschaltet, der schon mal im Podcast zu Gast war, aber ihr hört es gleich selbst. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, erstmal guten Tag und danke für die Einladung. Mein Name ist Franz Philipp Bachmann. Ich bin ehrenamtlich für das Rote Kreuz tätig, seit langer Zeit schon, seit über 30 Jahren. 35 Jahre müssen es jetzt sein. Und es sind 35, genau. Und ich engagiere mich in der Traditionspflege heute. Früher habe ich andere Sachen gemacht. Und da wirke ich ehrenamtlich in einem Rotkreuzmuseum mit. In dem Rotkreuzmuseum in Nürnberg.
Ah, das ist schön. Das kenne ich natürlich. Gabriel und ich haben ja letztes Jahr auch das Treffen der Rotkreuz-MuseumsleiterInnen begleitet mit einer Folge. Das verlinken wir in den Shownotes. Das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Wie lange machst du das jetzt schon?
Seit ungefähr 2 Jahren. Und vorher habe ich viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich bin Anfang der 90er Jahre zum Roten Kreuz gekommen. Nicht völlig freiwillig, wie das Leben so ist. Zu dem Zeit gab es noch eine Wehrpflicht. Und ich habe auch meinen Wehrdienst sozusagen geleistet. Nämlich indem ich einen Ersatzdienst geleistet habe. Und dieser Ersatzdienst bestand darin, dass man sich für damals noch 8 Jahre, später 5 Jahre, ursprünglich 10 Jahre verpflichtete, im Zivil- und Katastrophenschutz mitzuwirken.
Und jetzt im Rotkreuzmuseum in Nürnberg, was machst du da?
Da führe ich Besuchergruppen durchs Museum, wenn das Museum regelmäßig geöffnet hat. Es hat 1 bis 2 Mal pro Woche regelmäßig geöffnet. Da führe ich dann Besucher, die dann spontan kommen, und viele Gruppen melden sich aber auch an, kleine und größere Gruppen, und dann führe ich die zusammen mit anderen, je nach Größe, durch das Museum und erkläre ihnen die Gegenstände und den Kontext und natürlich unsere Geschichte. Manchmal haben wir auch Veranstaltungen. Das kommt dadurch, dass wir viele schöne alte Fahrzeuge haben, die restauriert sind. Und mit denen fahren wir dann zu Veranstaltungen und präsentieren da das Rote Kreuz und natürlich die Geschichte und das Museum.
Jetzt warst du ja in der Folge 33 schon zu Gast und wir haben über deine Rotkreuz-Enzyklopädie Roter Kreis gesprochen. Und wir haben ja im Podcast, die HörerInnen kennen die Rubrik, das Rotkreuz-Ereignis des Monats, wo wir uns auch bei dir bedienen dürfen. Und heute haben wir uns ja ein Thema rausgepickt, das ganz gut passt zu dem, was du im Museum machst und zu dem, was du, glaube ich, auch sonst so gemacht hast und auch eben in deiner Enzyklopädie, nämlich dich mit Themen beschäftigen, wie die sich entwickelt haben, historische Kontexte und so weiter. Und wir wollen heute über das Wahrzeichen sprechen, das, glaube ich, allen bekannt ist, und alle, die ein Rotkreuz-Einführungsseminar gemacht haben, die kennen ja dann auch quasi die Seminareinheit zum Wahrzeichen. Und ich würde gern so einsteigen, dass ich dich erstmal frage, also Wahrzeichen, dann gibt es ja noch den Begriff Schutzzeichen, Kennzeichen. Was bedeutet das denn eigentlich jeweils und woran unterscheiden sich vielleicht auch diese Zeichen?
Ja, es gibt, man muss tatsächlich verschiedene Begriffe hier unterscheiden. Der Oberbegriff ist das Wahrzeichen und das Wahrzeichen ist eine gewisse Menge an Zeichen, die dann wahlweise benutzt werden können als Schutzzeichen. Schutzzeichen in einem bewaffneten Konflikt. Dann brauchen eben bestimmte Parteien Schutz und Personen und deren Ausrüstung und Fahrzeuge und so weiter. Und die andere Verwendungsweise ist als Kennzeichen. Ein Kennzeichen ist dann zum Beispiel so ein Logo des Deutschen Roten Kreuzes, eines der vielen Logos. Das sind dann Kennzeichen.
Und in der Praxis, wie erkenne ich jetzt, ob ich es mit einem Kennzeichen zu tun habe oder mit einem Schutzzeichen?
Ja, ein Schutzzeichen ist das pure Wahrzeichen. Also zum Beispiel, können wir ja langsam dazu kommen, was es da so gibt, und den bunten Zoo eröffnen. Das ein Wahrzeichen ist zum Beispiel das Rote Kreuz, das war das erste auch. Und dieses Wahrzeichen, wenn es als Schutzzeichen verwendet wird, ist einfach das Rote Kreuz auf weißem Grund. Egal in welcher, wie die Proportionen sind, egal ob das Rot jetzt rosa ist oder rot-braun oder ins Pinke geht. Solange es ein rötliches Kreuz ist und auf einem hellen Untergrund ist, dann ist es das Schutzzeichen. Und beim Kennzeichen ist das Wahrzeichen Rotes Kreuz dann mit einem Text umgeben oder mit schmückendem Beirat. Das können irgendwelche Lorbeerkränze sein und Rahmen und Blümchen. Und wenn man sich die Logos der verschiedenen nationalen Gesellschaften, Deutsche Rote Kreuz ist eine der nationalen Gesellschaften, daneben gibt es noch andere, 190 Stück. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man auch viele interessante Variationen, auch mit verschiedenem Beirat und Schmückungen.
Und warum ist diese Unterscheidung denn rechtlich auch so wichtig zwischen Kennzeichen und Schutzzeichen?
In einem bewaffneten Konflikt muss einfach und eindeutig und klar erkennbar sein, gegen wen darf man Gewalt anwenden und gegen wen nicht. Würde man jetzt die Zeichen arg miteinander vermischen, dann könnte Unklarheit entstehen. Darum ist es so wichtig, dass es eindeutig ist, simpel und eindeutig. Und in Friedenszeiten möchte man ja auch nicht nur mit einem Logo ohne Text rumlaufen. Da möchte man ja auch klarstellen, ich bin zum Beispiel die Wasserwacht vom Roten Kreuz und nicht einfach nur ein rotes Kreuz da irgendwo haben. Oder ich bin die Schwesternschaft oder ich bin das Judenrotkreuz. Da möchte man einfach auch ein bisschen was dazu haben.
Ja, über die Verwendung in der Praxis sprechen wir dann nachher noch. Ich glaube, die ist auch ganz spannend, sich anzuschauen, weil da gibt's ja tatsächlich 1013 Variationen, was einem da alles so einfallen kann, was man mit dem Kennzeichen so anstellen kann. Was bedeutet das denn, wenn es heißt, dass die Wahrzeichen untereinander denselben Status haben?
Die Wahrzeichen, also eine nationale Gesellschaft kann sich überlegen, welches der Wahrzeichen es führen möchte. Tatsächlich gab es gelegentlich auch schon mal Wechsel. Also zum Beispiel die Sowjetunion, das ist ein untergegangener Staat, die benutzte mal das Rote Kreuz, die benutzte aber auch je nach Landesteil so eine Kombination aus Kreuz und Halbmond, was überhaupt nicht vorgesehen ist, aber hat man halt so gemacht. Oder zum Beispiel ein Staat, der auch das Zeichen geändert hat, ist der Staat Iran. Früher Persien, nach der Revolution 1979. Bis dahin wurde ein Zeichen benutzt, was heute noch geschützt ist, auch ein Wahrzeichen ist, aber nicht mehr benutzt wird, nämlich der rote Löwe vor der aufgehenden Sonne mit einem Säbel in der Hand oder in der Pfote. Und das ist ein traditionelles Zeichen aus Persien. Und dieses Zeichen wollten die neuen Machthaber im Land nicht mehr nutzen und sind zum roten Halbmond gewechselt. Also manchmal ändert sich das auch.
Wer darf denn das Wahrzeichen überhaupt benutzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das verwundert nämlich häufig. Es ist nicht, dass das Wahrzeichen gehört nicht der nationalen Gesellschaft, also in Deutschland dem Deutschen Roten Kreuz, sondern es gehört, wenn man so will, dem Staat. Und der Staat berechtigt dann Organisationen dazu, das Zeichen zu nutzen. Jede nationale Gesellschaft ist natürlich ohnehin dazu berechtigt. Aber es gibt noch weitere Organisationen, die berechtigt werden können. Das ist dann zum Beispiel in Deutschland die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist definitiv keine Rotkreuz-Organisation. Sie führt aber das Rote Kreuz für ihren Sanitätsdienst. Damit die Gegner wissen, das ist keine kämpfende Truppe, sondern das ist die helfende Truppe. Alle sind Soldaten, aber es gibt Soldaten, die kämpfen und Soldaten, die nicht kämpfen. Und die Nichtkämpfenden sollen nicht angegriffen werden. Und damit das der Gegner weiß, tragen die ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Oder die können auch einen Halbmond führen oder ein anderes Zeichen, wenn die das für nötig hielten. Aber die Bundeswehr benutzt das Rote Kreuz.
Das heißt, da dreht sich dann aber auch um das Schutzzeichen, oder? Also das Schutzzeichen ist etwas.
Wobei die Bundeswehr, habe ich gesehen, auch eigene Logos kann man das nicht nennen. Aber es gibt solche Abzeichen, Patches und Abteilungszeichen. Die nutzen das Rote Kreuz auch so ein bisschen wie so ein Kennzeichen und ein Logo. Aber das tut ja keinem weh.
Jetzt ist ja jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, es gibt auch Varianten. Du hattest den Roten Löwen erwähnt und so weiter. Hast du noch andere irgendwie Ideen oder Wahrzeichen, die vielleicht heute so nicht mehr verwendet werden, die es irgendwie in der Entwicklung gab, die einzelne nationale Gesellschaften vielleicht genutzt haben? Oder also gibt es da irgendwas, was du uns erzählen kannst?
Ja, in der Tat. Also die aktuell geschützten Zeichen sind das Rote Kreuz, der rote Halbmond, das Rote Kreuz seit 1863, der Halbmond ist 1876 dazugekommen, zunächst für die Türkei. Dann haben wir den Löwen, der ist 1929 geschützt worden, der steht aber noch im Gesetz, also der ist noch geschützt. Und wir haben den roten Kristall, der 2005 dazugekommen ist mit dem dritten Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen. Das sind erstmal die vier Zeichen, die im Gesetz stehen. Dann gibt es noch ein Zeichen, was weiterhin verwendet wird. Das ist der rote Davidstern. Der hat seinen Schutz auf zwei Weisen. Entweder fügt man ihn in den roten Kristall ein. Das ist vorgesehen, dass man ein Bestandszeichen in den Kristall einfügen kann. Der Kristall ist einfach nur eine rote Raute, die auf der Spitze steht. Und da drin ist dann Raum. Da kann man etwas noch einfügen. Oder man kann Schutzzeichen auch dadurch schaffen, dass man sich untereinander abspricht. Und da, wo der rote Davidstern benutzt wird, also im Nahen Osten, ist das zwischen den Parteien abgesprochen. Daher ist da der rote Davidstern faktisch auch ein Schutzzeichen. Einfach durch bilaterale Vereinbarungen oder multilaterale Vereinbarungen. In der Vergangenheit gab es noch mehr Vorschläge, aber auch benutzte Zeichen. Zum Beispiel in Japan wurde ein roter Balken benutzt. Das ist so ein Punkt und darunter war so ein roter Balken. Es gab Ideen für ein rotes Dreieck in den Niederlanden, eine rote Flamme. Es gab auch die Idee einer roten Palme. Ein rotes Lamm wurde tatsächlich verwendet. Das finde ich ehrlich gesagt noch am süßesten. Das rote Lamm. In Kongo Leopoldville. Dann ein roter Stern, rotes Nashorn, auch sehr süß, ja, für Sudan. Rote Zeder, ein roter Torbogen für Afghanistan, ein rotes Spinnrad in Indien. Und zum Schaudern auch ein rotes Hakenkreuz. Und das wurde und wird tatsächlich verwendet. Natürlich nicht bei uns. Also wer das hier in Deutschland verwenden würde, der begeht eine Straftat. Ganz klar. Aber ja, also da gab es schon eine bunte Sammlung, was man sich dann so überlegt hat.
Das heißt, die Kreativität rund um das Wahrzeichen war schon immer sehr groß, nicht nur in den nationalen Gesellschaften wie dem Deutschen Roten Kreuz.
Richtig. Auch bevor das Rote Kreuz aufkam, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das waren ja in den Einführungsseminaren, vereinfachen wir das natürlich und sagen, die Welt ist da gerade, da ist was Neues entstanden, ist es ja auch in gewisser Weise. Aber die Ideen sind nicht neu gewesen. Die Ideen, dass man bestimmte Leute nicht angreift und schützen sollte, die gab es auch früher. Und entsprechend gab es dann auch alle möglichen Kennzeichen oder Hinweise. Da schießt mit einer Kanone nicht hin, da versorgen wir Verletzte. Also das ist jetzt die Idee, dass man nicht alle im bewaffneten Konflikt angreift, die ist nicht neu.
Jetzt springen wir mal zurück in die Zeit, als quasi das Rote Kreuz entstand. Wie kam es denn dazu? Also warum braucht es denn für die humanitäre Bewegung überhaupt ein Wahrzeichen?
Also man muss unterscheiden, die humanitäre Bewegung und die Konfliktsituation. Entsprechend haben wir ja auch zwei Zeichen.
Mhm.
Oder zwei Kategorien von Zeichen, nämlich Schutzzeichen und Kennzeichen.
Dann würde ich sagen, das Schutzzeichen ist das ältere, weil es quasi die Thematik, dass man im bewaffneten Konflikt quasi etwas signalisieren wollte damit, wahrscheinlich länger gibt als die humanitäre Bewegung, oder?
Richtig. Genau. Das ist das Zeichen, was dann mit dem ursprünglichen ersten Genfer Abkommen entstanden ist. Ja, das ist das erste Schutzzeichen. Es gibt übrigens interessant, aber ich habe noch keine abschließende Quelle gefunden, trotz mühseliger Recherchen. Es hält sich das Gerücht, was durch ein späteres Genfer Abkommen gefestigt wurde, das Rote Kreuz auf weißem Grund sei die Umkehrung der Schweizer Fahne zu Ehren der Schweiz, weil sie sich bei der Schaffung der Genfer Abkommen und der Rote Kreuz- und Rothalbmond-Bewegung sehr engagiert hat. Ob das stimmt, ich habe keinen Beleg bisher gefunden. Es kann sein, dass man das später so interpretiert hat. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich die Intention war. Also das ist, falls einer der Hörerinnen und Hörer eine Quelle dafür hat, die nicht in den Genfer Abkommen steht, sondern in irgendwelchen Gesprächsprotokollen oder anderen Dokumenten, Briefen aus der damaligen Zeit. Da bin ich sehr daran interessiert.
Das heißt, die Idee war damals, okay, mit diesem Zeichen im bewaffneten Konflikt eben Personen, aber auch Gegenstände zu kennzeichnen, die besonderen Schutz erfahren müssen.
Ja, die man nicht angreift, die auch, wenn sie in Gefangenschaft geraten, ihre Tätigkeit fortsetzen können. Das ist ja auch wichtig, dass der Sanitätsdienst, sei er militärisch oder nicht militärisch, nicht stoppen muss, wenn er in Gefangenschaft gerät, sondern dass er kein normaler Kriegsgefangener wird, sondern seine Tätigkeit weiter ausüben kann.
Ein bisschen was haben wir dazu schon gesagt, aber trotzdem die Frage, wir kommen ja dann irgendwann etwas später zum Roten Halbmond und sehr viel später dann zum Roten Kristall. Und dazwischen gibt es auch noch verschiedene Entwicklungen. Wie haben sich denn die Wahrzeichen in der Zeit entwickelt und warum hat es dann überhaupt andere Symbole gebraucht?
Das liegt am Symbol des Roten Kreuzes. Zunächst, dass das die Rotkreuz-Rotaltmut-Bewegung ist in Europa entstanden und Europa war zu dieser Zeit stark christlich geprägt. Und dass das Rote Kreuz auf weißem Grund, auch wenn es nicht christlich gemeint ist, natürlich einen christlichen Charakter hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Es sieht nun mal so aus wie ein christliches Kreuz. Das ist einfach so. Die Amerikaner waren übrigens auch beim ersten Genfer Abkommen dabei. Also ist nicht ganz rein europäisch entstanden. Und als dann später weitere Staaten hinzukamen und sich der Bewegung angeschlossen haben, haben die sich natürlich an dem Zeichen gestört. Zum Beispiel die Türkei hat zunächst das Rote Kreuz benutzt. Dann waren die natürlich so ein bisschen, haben sie schon daran gestört, dass es eigentlich ein christliches Zeichen ist. Und haben dann den Roten Halbmond durchgesetzt, der nun ein auch religiöses Zeichen ist. Dann hatten wir zwei Zeichen, die religiös sind. Und wenn man die anderen Zeichen, eben ja ein paar genannt, sich anguckt, das sind eben auch welche dabei, die traditionell sind, die religiös gelesen werden können. Und dadurch entstand dann ein Gefühl, ein Bedarf, wir brauchen auch mal ein völlig neutrales Zeichen. Neutral sind die alle, nicht missverstehen. Nur sie können nicht neutral oder religiös oder in irgendeiner anderen Form gelesen werden. Also nehme den roten Davidstern. Der Davidstern ist auch in der Fahne von Israel. Also das ist ein nationales Symbol und damit auch, das ist ja ein Staat, der mit einer Religion verbunden ist, fest, und damit auch ein religiöses Symbol.
Das heißt eigentlich, dass die Entwicklung der weiteren Wahrzeichen quasi aufgrund der, ja, jetzt aus meiner Perspektive Fehlinterpretation des Roten Kreuzes als quasi religiöses Symbol entstanden sind.
Ja, so sehe ich das. Die Fehlinterpretation, das kann man so oder so sehen. Ein Kreuz ist ein christliches Zeichen. Wenn ich es so zeichne, wie wir es benutzen, ein Halbmond ist ein Zeichen des Islam. Zeichen sind eben Zeichen und Zeichen tragen auch Bedeutungen mit, auch wenn wir das nicht wollen. Mhm. Ja, so wie das Rote Hakenkreuz. Ja, wir assoziieren damit eben den Nationalsozialismus, das Parteizeichen der NSDAP. Aber in den Staaten, wo das heute noch benutzt wird, die assoziieren das eben nicht. Mhm. Und entsprechend ist es dort erlaubt und bei uns nicht erlaubt.
Mhm. Und dann kam quasi der rote Kristall dazu. Wann und warum kam der denn dazu?
Da gibt es eine offizielle Geschichte und die tatsächliche Geschichte.
Ich nehme beide.
die offizielle musste ich eben, habe ich in Vorbereitung nochmal nachgesehen. Dort heißt es, Anfang der 90er Jahre hätte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz dafür plädiert, ein weiteres Zeichen zu schaffen. Ich denke, die tatsächliche Geschichte ist der Nahostkonflikt. Es gab dort folgende Herausforderung. Die nationale Gesellschaft, also das Äquivalent zu einer Rotkreuz- oder Rot-Halbmond-Gesellschaft in Israel, ist die Rote David-Gesellschaft. Jetzt ist mein Hebräisch, ich kann es nur schreiben, aber nicht lesen. Deutsch ausgesprochen heißt es Magen David Adom, mhm. Roter David-Stern. Und diese Gesellschaft konnte nicht zugelassen werden, als anerkannt werden als nationale Gesellschaft, das macht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, und nicht aufgenommen werden in die Bewegung, also Mitglied werden der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, weil sie kein Zeichen führte, was im gesetzlichen Katalog in den Genfer Abkommen vorgesehen war. So, und der dortigen Gesellschaft wird zu sagen, du musst ein rotes Kreuz nehmen, dann sagen die halt, das sieht mir so christlich aus, wir sind aber keine Christen. Oder es gibt natürlich auch Christen, aber das passt nicht zu uns. Ein roter Halbmond ist so eine Sache, wenn alle umliegenden Länder Halbmonde haben und man mit denen in so einem latenten Dauerkrieg ist. Und der Löwe, mit dem die keine kulturelle Beziehung haben, ging auch nicht. Also sind die beim roten Davidstern geblieben. Und es gab formal keine Lösung, um die Organisation anzuerkennen. Und ja, dann hat man lange hin und her diskutiert, verschiedene andere Symbole überlegt und dann kam man zu einer Lösung, die tatsächlich mehrteilig ist. Und die Lösung besteht darin, wir führen ein weiteres Schutzzeichen ein mit einem Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen. Genfer Abkommen bestehen, wie häufig völkerrechtliche Verträge, aus den eigentlichen Verträgen. Und wenn man die ändern möchte, aber nicht allzu viel ändern, dann reißt man nicht den ganzen Vertrag wieder auf, denn den jetzt über 190 Mal neu abzuschließen, das zieht sich halt eine ganz schöne Zeit hin. Und dann macht man ein Zusatzprotokoll. Und hier, es gab schon zwei Zusatzprotokolle, das erste und das zweite. Und dann hat man ein drittes Zusatzprotokoll gemacht. Das war in 2005, wurde es dann beschlossen. Und dieses Zusatzprotokoll, das dritte Zusatzprotokoll führt eben, das ist sehr kurz, das führt den roten Kristall ein, aber nicht unter diesem Namen. Der Name ist, wenn man so will, umgangssprachlich. Der offizielle Name dieses Zeichens ist das Zeichen des dritten Protokolls. Eine sehr sprechende Bezeichnung. Roter Kristall ist natürlich irgendwie glamouröser. Der zweite Teil ist, was man damit eigentlich erreicht hat, ist nicht, dass das Schutzzeichen spielt in der Praxis gar keine Rolle. Das nutzt kaum jemand. Ja, das ist auf Flyern drauf, vielleicht hat es auch irgendjemand auf einer Weste oder so. Aber es wird in den bewaffneten Konflikten tatsächlich nicht genutzt. Ich hatte die Chance mal mit einer verantwortlichen Person der Föderation zu sprechen, die in einem Ostkonflikt zu dem Zeitpunkt eingesetzt war. Und der hat sehr klar gesagt, im Leben nicht werden sie irgendein anderes Zeichen nehmen, was neu ist und nicht eingeführt ist. Und das heißt, es gibt das Kreuz, es gibt den Halbmond auf der palästinensischen Seite und in den anderen Ländern dort. Da ging es speziell um den Konflikt Palästina und Israel-Palästina. Und man würde dort bei dem Davidstern bleiben auf der israelischen Seite, dem Halbmond auf der palästinensischen Seite. Und im Leben nicht würde man jetzt andere Zeichen erwägen. Und das Kreuz natürlich, weil wenn die da als internationale Organisationen unterwegs sind, nutzen das Kreuz. Man wollte die Leute nicht verwirren mit weiteren Zeichen.
Mhm. Das heißt aber, so ein richtiger Durchbruch ist es ja jetzt nicht, das
Doch,
Zeichen.
Doch, ist es schon.
Inwiefern?
Nicht das Zeichen. Das Zeichen ist Mittel zum Zweck. Das Zeichen hat ermöglicht, dass zwei existierende Gesellschaften richtige nationale Gesellschaften werden konnten und in die Bewegung gleichberechtigt aufgenommen werden konnten. Nämlich der Rote Davidstern von Israel, also nicht das Zeichen, sondern die Organisation, ist dadurch vollständiges, echtes Mitglied geworden in 2006 und für das Gebiet Palästina, ob das ein Staat ist oder nicht, da kann man sich trefflich streiten. Den Streit müssen andere führen. Aber für dieses Gebiet Palästina wurde die dort existierende Organisation wurde mit einer Ausnahmegenehmigung als nationale Gesellschaft anerkannt. Das ist der palästinensische rote Halbmond. Also das Schutzzeichen an sich ist schön und gut, das neue Schutzzeichen. Praktische Relevanz hat es eigentlich nicht. Aber von hoher Relevanz ist es, dass man, das ist ja auch ein Beitrag, ein kleiner Beitrag, um Frieden in der Region zu schaffen und um irgendwie zur Normalität zu kommen, ist es, dass man eben zwei Hilfsgesellschaften jetzt als echt anders, als echt sind sie ohnehin, als vollständig und gleichberechtigt anerkennen konnte.
Okay, das heißt aber, für die internationale Zusammenarbeit hat sich dadurch ja dann doch was verändert.
Ja, indirekt. Nicht durch das Zeichen, sondern durch das, was das Zeichen ermöglicht hat.
Und das Zeichen selber, würdest du dann sagen, Rotes Kreuz, haben wir gesagt, es hat so einen christlichen Touch, der Halbmond einen islamischen. Würdest du jetzt sagen, der rote Kristall ist jetzt tatsächlich mal ein neutrales Symbol oder hängt das jetzt auch zu sehr quasi mit diesem Konstrukt rund um Israel zusammen?
Ich denke, das Zeichen ist unbelastet. Ich habe es selber nicht recherchiert, aber irgendjemand wird sicher dazu eine Studie angefertigt haben vorher, ob das historisch belastet ist. Da das Zeichen gewählt wurde, wird sich da nichts gefunden haben, denke ich. Mhm. Und ja, also für den Konflikt ist es, ja, spielt es keine Rolle.
Mhm. Und eine Besonderheit vom Kristall ist ja, dass es auch gerade als Kennzeichen eben kombiniert werden kann. Also zum Beispiel mit den anderen Wahrzeichen der Bewegung oder mit sogar ganz anderen Symbolen. Du hast in deiner Enzyklopädie hast du das auch mal durchgespielt, aber für die HörerInnen, wie sieht's denn aus mit einem deutschen roten Kristall, mit dass wir quasi das Rote Kreuz ad acta legen und ersetzen durch den Kristall? Ginge das?
Das ist natürlich sehr theoretisch. Das Schöne ist aber, die Abkürzung würde bleiben. Aber das ist nur ein witziges Gedankenspiel. Weil es würde ja, wenn man deutscher roter Kristall, ich habe das Logo auch mal irgendwie so nachgefrickelt da. Ja, könnte man das machen? Nein, weil natürlich kann die Organisation sich frei ihre Satzung geben, wie sie will. Aber damit sie als nationale Gesellschaft in Deutschland anerkannt ist, und diese Anerkennung brauchen wir zwingend, braucht man zwei Anerkennungen, nämlich A, des Staates, in dem er sich befindet, und zum einen und zum anderen des Internationalen Komitees zum Roten Kreuz. Und in Deutschland ist die Anerkennung inzwischen, früher war sie nur durch Erklärungen der Bundesregierung geschehen, zweimal. Einmal durch Adenauer und dann durch Helmut Kohl nach der deutschen Wiedervereinigung. Und später hat man das dann ersetzt durch was Stabileres, nämlich durch ein Bundesgesetz, das DRK-Gesetz. Also wir haben unser eigenes Bundesgesetz. Und da steht drin, das ist die nationale Hilfsgesellschaft für Deutschland. Und damit ist dann auch festgelegt das Zeichen. Und das Zeichen, der Schutzzeichen, steht auch in diesem Gesetz mit drin.
Mhm.
Daher kann man das Zeichen so einfach ändern? Naja, man müsste dann mit dem Staat in Verhandlung treten und sagen, wir möchten gerne das Zeichen und den Namen ändern.
Hm.
Ob der Staat sich darauf einlassen würde, ich glaube nicht. Also das wäre ja, das grenzt ja an Absurdität, jetzt so ein Zeichen aufzugeben.
Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon so in so den letzten Abschnitt, den ich mir überlegt habe, nämlich ja die heutige Praxis, vielleicht auch das Thema Missbrauch. Da haben wir wahrscheinlich insgesamt vor allem Fokus auf quasi unsere nationale Gesellschaft, weil es ja da auch ein paar spezielle Regelungen gibt dazu. Aber vielleicht erstmal quasi eingestiegen, wo begegnen uns denn die Wahrzeichen heute ganz konkret? Also vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland. Wir haben es vielleicht jetzt nochmal quasi auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, wo die uns heute eigentlich begegnen können.
Wenn wir Urlaub machen und sehen irgendwo eine Schwestergesellschaft im Ausland, dann sehen wir da natürlich ein Kreuz oder einen Halbmond oder in Israel eben den Davidstern. Wenn wir uns, wenn wir Fernsehen gucken, falls jemand noch Fernsehen schaut, das ist das von früher, dieses lineare Medium, wo man vor so einem Kasten saß und dann Nachrichten schaute. Wenn man irgendwelche Bilder, bewegte oder starre Bilder aus Konfliktgebieten sieht, dann kann es sein, dass man dort das Wahrzeichen sieht. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass das internationale Komitee vom Roten Kreuz unterwegs ist, wenn man da militärische oder zivile Sanitätsdienste sieht, die da irgendwas machen und dann das Zeichen führen, da begegnen uns die Zeichen dann. Das sind die rechtmäßigen Dinge, wie sie uns begegnen. Und in Deutschland natürlich, wenn man irgendwo etwas vom Roten Kreuz sieht, irgendeine Gliederung, dann führt sie meistens, nicht immer, auch das Rote Kreuz als Zeichen. Es gibt auch seltenerweise, aber ich habe schon einige gefunden, in der Enzyklopädie nachzulesen, im Einzelfall. Es gibt tatsächlich Organisationen des Deutschen Roten Kreuzes, die nicht das Rote Kreuz führen.
Mhm. Zum Beispiel?
Vermutlich, zum Beispiel gibt es in Frankfurt, das weiß ich jetzt auswendig, da gibt es eine Gesellschaft, die gehört Blutspendediensten. Das ist ein Joint Venture von Blutspendediensten des Roten Kreuzes. Und damit ist das eine Einrichtung des Roten Kreuzes. Die Gesellschaft heißt GFE Blut und die produziert und vertreibt Geräte zur Diagnostik von Blut.
Mhm.
Und diese Gesellschaft führt nicht das Rote Kreuz in ihrem Namen. Ist also nicht als Rotkreuzgesellschaft erkennbar. Zum Beispiel. Also es gibt gelegentlich Organisationen, die das Zeichen nicht führen.
Mhm.
Vermutlich, weil sie mit der Idee der Organisation jetzt wenig zu tun haben. Aber die ganzen Gliederungen, die wir so haben, das ist ja sehr vielfältig, weil es sich sozusagen mehrdimensional stuft. Also wir haben die vertikale Stufung, Bundesverband, Landesverbände, Bezirksverbände, nur in Bayern und Rheinland-Pfalz. Wir haben die Stufe Kreisverbände und Ortsvereine. Ortsvereine gibt es nicht in jedem Bundesland, in Bayern nicht. Das ist die eine Dimension, in der die Gliederung gestuft sind. Dann haben wir im Ehrenamt die Rotkreuzgemeinschaften, die 5 Stück. Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht, Jugend, Rotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Plus weitere Gruppierungen, die ehrenamtlich tätig sind. Die gibt es ja daneben noch. Und dann haben wir noch sozusagen als weitere Dimension, wie das in die Organisation eingegliedert ist. Also wir haben die Vereine in der Kernstruktur. Daneben haben wir noch relativ viele Gesellschaften. Das übersieht man, aber da findet sehr viel Rotkreuzarbeit statt in ausgelagerten Gesellschaften. GmbHs in aller Regel. Meistens gemeinnützig, aber nicht immer. Und es gibt auch noch Stiftungen und seltenerweise andere Rechtsformen. Und alle die nutzen auf irgendeine Weise das Rote Kreuz, meistens.
Mhm.
In Form eines Logos dann. Weil die sind ja jetzt nicht in einem Konflikt unterwegs, die nutzen also irgendeines der Logos. Und die Logos, so ist eigentlich es gedacht, über die Verwendung des Rotkreuzzeichens entscheidet der Bundesverband. Er ist die nationale Gesellschaft eigentlich. Und er entscheidet darüber, wie das in die Untergliederungen zu verwenden ist. Und entsprechend hat er eine Reihe von Logos definiert, abgestimmt und beschlossen über die Gremien. Und diese Logos sind dann, ja, die sollten dann verwendet werden, eines von denen.
Mhm. Genau, jetzt, wenn man sich anschaut, manchmal gibt's auch Bottom-up-Strategien, was die Logos angeht, würde ich behaupten.
Das ist jetzt sehr diplomatisch umschrieben, ja.
Genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Haben die Bereitschaften auf Bundesebene jetzt auch diesen grauen Balken sich?
Ja.
Ah, okay. Ja. Und ich glaube, das ist was, das haben wir in Bayern irgendwann mal angefangen, weil wir ja uns da auch irgendwie, also vielleicht für die HörerInnen, wir haben ja die fünf Rotkreuz-Gemeinschaften und jede von denen findet sich so toll, dass sie sagt, naja, so ein weltberühmtes Symbol wie das Rote Kreuz, das können wir noch schöner machen. Wir machen bei der Wasserwacht machen wir noch einen Rettungsring drum, bei der Bergwacht verzieren wir das mit Blümchen, beim Jugendrotkreuz machen wir eine Weltkugel und Männchen drauf. Und verlassen auch so ein bisschen dieses eher rund angeordnete und machen so ein Halbrund irgendwie, wo auch dann die Schrift so rübergezogen ist. Die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die war bisher noch nicht so kreativ. Und wen habe ich vergessen? Bergwacht, Bereitschaften.
Bergwacht.
Ja. Nee, Bergwacht hatten wir mit dem Blümchen. Genau, und die Bereitschaften haben dann halt irgendwann quasi ergänzt unter dem Text quasi deutsches oder bayerisches Rotes Kreuz dann eben unten drunter noch Bereitschaften und das in weißer Schrift, ich glaube, grau hinterlegt. Und so haben dann alle so ihre Sonderlogos. Und wir hatten uns ja neulich auch quasi privat so ein bisschen ausgetauscht, weil ich immer wieder auch über so Varianten stolper mit dann noch Wappen von einzelnen Bereitschaften oder Mai, natürlich auch manchmal im Jugendrotkreuz gibt es dann irgendwie so als Gruppenaufgabe, gestaltet man sich irgendwie ein Gruppenlogo und das wird man dann selten wieder los. Jetzt vielleicht. Um das quasi so ein bisschen, also klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich mich lächerlich drüber machen. Es scheint ja irgendwie ein Bedürfnis zu geben, sich da noch irgendwie zu identifizieren und so weiter. Was glaubst denn du, was das für eine Bedeutung hat für Mitarbeitende und Freiwillige, eben diese Wahrzeichen nicht nur anzunehmen und die Kennzeichen zu nehmen, sondern die auch noch irgendwie jetzt über die Sonderlogos heraus, die ja dann auch eher formell festgelegt werden, darüber hinaus sich quasi noch so eigene Wappen und Logos und dergleichen zu gestalten?
Ja, da reden wir über Gefühle. man kann das drüber lustig machen über den bunten Zoo an Zeichen und Logos.
Ja, genau, aber so ich mache mich ja tatsächlich vor allem darüber lustig, weil ich ja dann denke, so, wir haben ja einer unserer Grundsätze heißt Einheit und dann hat man, wenn man, also ich glaube, jede Firma auf der Welt würde uns, also manche haben selber so bekannte Marken, aber wenige Unternehmen haben so eine bekannte Marke, wie wir es jetzt haben, mit dem Roten Kreuz, mit dem Roten Halbmond und auch meinetwegen sogar dem Kristall. Und wir machen teilweise Varianten davon, wo man das Rote Kreuz nur noch quasi so als Beiwerk überhaupt quasi erkennen kann. Und aus so einer Perspektive würde ich halt sagen, naja, da scheint es ja irgendwie ein Bedürfnis zu geben, das nochmal persönlich zu gestalten. Und dann aus dieser Perspektive der Einheit muss ich halt schmunzeln. Und das ist eigentlich der Teil auch, worüber ich mich dann quasi so ein bisschen lustig mache, dass es halt irgendwie nicht so klappt damit, dass wir einheitlich auftreten, was die Logos angeht.
Ja, das kann man jetzt auf verschiedenen Aspekte dran wieder sehen. Erstmal der Grundsatz der Einheit ist nicht verletzt. Da darf man sich jetzt nicht von dem Begriff täuschen lassen und von Einheit auf Einheitlichkeit schließen. Der Grundsatz der Einheit sagt, wenn ich zitieren darf, in jedem Land kann es nur eine einzige nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaft geben. Sie muss allen offen stehen und ihre humanitäre Tätigkeit im ganzen Land ausüben. Dieser Grundsatz ist nicht dadurch verletzt, dass ich verschieden im Erscheinungsbild Variationen habe und Vielfalt. Mhm. Ja, das ist zunächst, also der Grundsatz ist nicht verletzt. Der Grundsatz heißt Einheit und nicht Einheitlichkeit. Also der Grundsatz ist schon mal kein Problem. Aber natürlich gibt es ja noch, sagen wir, andere Erwägungen. Und eine andere Erwägung ist eben, wie sieht uns denn die Außenwelt? Und die Außenwelt sagt dann, ist das jetzt eigentlich ein Rotes Kreuz, was da kommt als Organisation, oder ist das irgendwas anderes? Mhm. Und da wäre natürlich ein etwas einheitlicheres Erscheinungsbild außerordentlich nützlich. Nicht, dass wir nicht eines hätten, also wir haben die Vorschrift eines einheitlichen Erscheinungsbildes, die Umsetzung, da hapert es aber halt traditionell dran. Hm. Und es ist durchaus sinnvoll, einen großen Bereich, nehmen wir es die Wasserwacht, ich sag mal, dass es für die Leute eine gewisse Identifikation mit der Tätigkeit ist, die sich auch ein bisschen abgrenzt von den anderen Gemeinschaften, das finde ich jetzt gar nicht falsch, ja. Also wenn man Wasserwacht macht, ich glaube, du hast mal Wasserwacht gemacht, wenn ich entsinne.
Ja.
das ist ja schon von ihrer Natur her, von dem, was ich da mache, von dem, wie ich übe, von dem, was ich an Geräten benutze, wie ich helfe, etwas völlig anderes als das, was ich halt lange Jahre gemacht habe, die Landratten in Bereitschaften, was man da macht, das ist ja völlig anderer Natur. Am Ende gibt es Überschneidungen, klar, das Pflaster ist das Pflaster und der Druckverband ist der Druckverband. So, und dass man dann für einen solchen Bereich eine Variante des Logos hat, für einen so großen Bereich, das finde ich jetzt gar nicht abwegig. Anekdotisch noch, auch diese Logos haben ja ihre jeweilige Geschichte und wir sind ja jetzt hier beide in Bayern. Das Bayerische Rote Kreuz hat nicht immer den Rettungsring benutzt, sondern ungefähr ein Jahrzehnt lang etwas, das sehr stark an das DLRG-Logo erinnert. Das liegt daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Untergang des NS-Staates entsprechend hier Trubel war und die Dinge sich alle ein bisschen sortieren mussten. Und eine Zeit lang in Bayern die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Mitglied im Bayerischen Roten Kreuz war. Und in dieser Zeit, später haben die dann ihre eigenen Verbände gegründet auf Bundesebene und die sind dann auch gehörten nicht mehr zum Bayerischen Roten Kreuz. Während sie dazugehörten, gab es dann zwei Varianten dieses, nennen wir mal spähenden Adler, der auf so einem Felsen sitzt. Das ist das traditionelle Zeichen der DLRG. Da gab es zwei Varianten. Einmal eine, die die DLRG benutzt hat und eine, die die Wasserwacht in Bayern benutzt hat. Und als die dann die Wege sich wieder trennten, wollte das Bayerische Rote Kreuz das Logo gerne weiterverwenden und die DLRG war anderer Meinung. Und das endete tatsächlich sogar vor Gericht und das hat das Bayerische Rote Kreuz verloren. Sie haben mal vorher dann schon das aufgegeben und sind zum Rettungsring gewechselt. Da gibt's noch, oder bei der Bergwacht haben wir auch bis heute so Unterschiede. Die Bergwacht in Bayern nutzt nicht das Logo, was die übrige Bergwacht nutzt. Die haben ihr eigenes. Und so gibt es dann auch regionale Unterschiede noch bis heute.
Genau, und du hast natürlich vollkommen recht, also dass der Grundsatz der Einheit damit nicht verletzt wird, das ist klar. Mir ging es tatsächlich um den Aspekt, den du auch dann eben rausgearbeitet hast, nämlich um die Wirkung. Und ich kann mir natürlich auf der einen Seite beschreiben oder auch wünschen und zum Ziel setzen und als Grundsatz festhalten, dass es in jedem Land nur eine einzige nationale Rotkreuzgesellschaft gibt. Wenn die Wirkung aber ist, ja irgendwie muss es 25 geben, dann hat das meines Erachtens schon auch irgendwie im Entferntesten was damit zu tun. Aber richtig ist natürlich, jetzt konkret verletzt ist er nicht. Und genau, Logos kann man natürlich wild entwickeln, wie man lustig ist. Und ich bin gespannt, was sich da noch so entwickelt, weil tatsächlich auch auf Ortsebene ja dann, allein bei uns in München gibt es einige Einheiten, die dann eben sehr kreativ werden und dort Logos gestalten, die sie dann teilweise auch auf ihren Webseiten zur Schau stellen oder auch in Flyern.
Es gibt noch einen anderen Aspekt übrigens, nämlich den Schutz des Zeichens.
Das ist eine gute Überleitung. Das ist ein Thema, das ich jetzt aufgreifen wollte.
Es gibt natürlich noch so praktische Umstände wie, was ist jetzt, wenn irgendeiner unser Zeichen missbraucht? Dann möchten wir uns dagegen ja effektiv wehren können. Und die offiziellen Logos, die beschlossen sind, die werden parallel auch immer als Marke eingetragen und sind dann zugleich auch geschützte Marken. Dadurch kann man dann zumindest zivilrechtlich sich dagegen wehren, wenn das ein anderer benutzt. So, Marken kann man natürlich auch für seine Eigenkreationen eintragen. Das haben auch viele Kreisverbände und andere Gliederungen getan. Aber häufig geschieht das eben auch nicht. Aber das ist dann eben, wenn ich eben eines der offiziellen Logos nutze, habe ich natürlich eine bessere Wiedererkennung, Nummer eins. Nummer zwei, der Schutz ist bereits sichergestellt und ich muss mich nicht selbst drum kümmern. So, wenn ein anderer dann das eben benutzt, dann kann ich dem einfach dagegen vorgehen. Ich kann immer dagegen vorgehen, weil das Wahrzeichen ohnehin ist geschützt in Deutschland auf verschiedenen Wege. Es ist geschützt erstens ohnehin durch das Völkerrecht. Deutschland hat eine hervorragende Verfassung, die zufällig Grundgesetz heißt. Und in dieser Verfassung ist festgelegt, dass das allgemeine Völkerrecht unmittelbar in Deutschland gültig ist. Ich brauche keine nationale Implementierung, das gilt einfach. Das ist natürlich eine hervorragende Regelung. Was immer dann der deutsche Staat völkerrechtlich vereinbart, gilt dann sofort. So, das heißt, dieses dritte Zusatzprotokoll, das ist, Deutschland ist Unterzeichner und hat es dann später ratifiziert. Das gilt unmittelbar. Und wenn ich das jetzt eben nutzen will, mich dagegen zu wehren, dann muss ich aber nicht umständlich völkerrechtlich argumentieren, sondern dann nehme ich das sogenannte UWIG, das ist das Ordnungswidrigkeitengesetz, und da stehen wir drin, nicht wir als Rotes Kreuz, sondern da stehen die Zeichen drin, Paragraph 125 UWIG, da ist dann das Rote Kreuz geschützt, übrigens auch das Schweizer Wappen, aber nicht, weil man jetzt der Schweiz einen Gefallen tun wollte, sondern wegen der möglichen Verwechslung mit dem Schutzzeichen. Und es sind aber auch alle äquivalenten Zeichen geschützt. So, das heißt, der rote Kristall ist auch geschützt. So, und wenn jetzt irgendjemand unser Zeichen missbraucht, also das Rote Kreuz, wer es in Deutschland oder mit dem roten Halbmond rumfährt oder dergleichen, dann kann man gegen den, der das tut, auf verschiedene Weisen vorgehen, rechtlich jedenfalls. Man kann gucken, dass die Leute ein Bußgeld bekommen. Man kann aber auch zivilrechtlich eben die Personen auffordern, das zu unterlassen. Das wäre dann konkret so, und nach meinem Verständnis ist das auch das Verfahren, man schreibt denen einmal und sagt, lass es sein. Man kann auch zweimal schreiben und fordert zur Unterlassung auf. Und wenn sie nicht unterlassen, dann klagt man halt auf Unterlassung, und das gewinnt man immer, indem man sich einfach auf das DRK-Gesetz bezieht. Und auch auf die eingetragenen Marken. Das ist bestmöglicher Schutz. Also die vorgesehenen Logos zu nutzen, vereinfacht es, Missbrauch, gegen Missbrauch vorzugehen.
Und warum braucht es den Schutz von diesen Zeichen?
Also zunächst einmal möchte man zwei Dinge. Erstens möchte man natürlich sich abgrenzen von Organisationen, die nicht den Rotkreuz-Grundsätzen folgen und irgendwas anderes machen. Wenn also jetzt solche Fälle gab es ja, diese Missbrauchsfälle gibt es immer wieder. Wenn jetzt eine Organisation da rumfährt, sich einen roten Halbmond aufs Auto klebt und sagt, ich mache jetzt den Pflegedienst, ich will mit der Organisation, ihren Idealen nichts zu tun haben, dann schadet uns das natürlich. Ja, wenn eine Organisation, auch die gab es mal, die gibt es noch, die Organisation, es gab dann Gruppierungen aus dem Bereich der Demosanitäter, das sind kleine Gruppen, die Rote Hilfe gehört auch irgendwo in den Kontext, die haben früher ein Logo benutzt, das sogenannte Faustkreuz. Eine Variante des Roten Kreuzes, bei der oben so eine rote gestreckte Faust rauskommt aus dem oberen Arm des Kreuzes. Und das war wieder auch gerichtlich verhandelt. Und das hat die Rote Hilfe, glaube ich, die war damals der Beklagte, das haben die auch verloren. Das ist zum Verwechseln ähnlich mit dem Roten Kreuz, wie wir es führen. Und dann ist es natürlich, führt das zu Irritationen. Dann weiß man nicht genau, wird mir jetzt nach den Grundsätzen geholfen, wie es bei uns erforderlich ist? Also neutral, unparteilich und so weiter. Oder ist das jetzt eine parteiliche Hilfe? Weil die Demosanitäter sind nicht neutral. Wir sind neutral, besonders gewalttätigen Demonstrationen. Als ich jung war, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, bei solchen gewalttätigen Demonstrationen einen Sanitätswachdienst zu machen. Und zum Glück, und ich war auch in den eigentlichen Kampfsituationen manchmal drin. Und da war ich sehr froh, dass beide Seiten das respektiert haben, dass beide neutral ist und anerkannt haben. Wenn ich jetzt eine parteiisch da als Sanitätsdienst unterwegs, als Sanitätsdienst bin, dann ist das für die Helferinnen und Helfer deutlich gefährlicher. Also das ist eine. Und das zweite ist, dass ich natürlich nicht die Nutzung des Zeichens, sag ich mal, den Schutz schon in Friedenszeiten erodieren möchte. Ja, wenn ich einfach jedem erlaube, fahr doch rum mit Kreuz und Halbmond und weiß ich nicht was, und es kommt zu einem bewaffneten Konflikt, dann ist es natürlich viel schwieriger, den allen zu sagen, jetzt muss es sein lassen. Also der Respekt des Zeichens im Frieden sorgt für einen größeren Schutz in Konfliktzeiten.
Dankeschön. Jetzt so gegen Ende des Gesprächs die Frage an dich. Gibt es irgendetwas Wesentliches, was wir noch vergessen haben, über die Wahrzeichen oder einzelne Wahrzeichen zu besprechen? Oder gibt es einen Aspekt, wo du sagst, der sollte nicht fehlen in dieser Folge.
Ich denke, was man nochmal unterstreichen sollte, ist, wir haben das schon mit dem Grundsatz der dem Unterschied zwischen Einheit und Einheitlichkeit gehabt. Es würde der Organisation helfen, wenn sie nach außen hin ein einheitlicheres Erscheinungsbild hat. Und das Logo ist ein Teil davon. Es gibt noch andere Aspekte. Was immer besondere Freude macht, ist, wenn man so in der Rotkreuzwelt rumkommt und Bilder sieht, ist die Bekleidung. Da haben wir eine Dienstbekleidungsvorschrift. Die wurde sogar auf extra Vorschrift genannt, um die Verbindlichkeit zu unterstreichen. Man sieht immer noch rote Hosen in den Bereitschaften. Es dürfen aber keine roten Hosen getragen werden. Sie werden trotzdem getragen.
Sondern?
Bitte?
Die? Sondern? Nicht rot, grau. Sondern? Was
grau,
ist?
Grau. Die grau. Hosen sind grau. Zum Beispiel. Da sind aber starke Gefühle mit verbunden. Mit so
in der Tat. Und das sagst du jemand, der in einem Kreisverband tätig ist, nämlich in dem Fall München.
Der rote Hosen hat.
Der, nein, nicht nur mehr rote. Wir sind ja von grau auf rot und jetzt auf Leuchtorange, so wie im Rettungsdienst umgestiegen. Das heißt, ich bin gespannt, wie dein Satz, deine Ausführungen weitergehen.
Wir hatten auch mal Pyrmont-Rot zwischendurch. Das war auch eine interessante Variante. Die ist aber wieder verschwunden und ist dann durch Leuchtrot weitgehend ersetzt worden, ja. Aber also wir haben im Erscheinungsbild Schwierigkeiten bei der Bekleidung. Wenn wir andere Organisationen sehen, nehmen wir zum Beispiel die Johanniter, dann, wo du in Deutschland hinkommst, der Johanniter Rettungsdienst oder der Sanitätsdienst, der sieht immer gleich aus, zumindest die ich gesehen habe. Also scheinbar geht das ja. Ja, also Bekleidung ist so ein Ding. Ein anderes Ding ist so Fahrzeuge. Fahrzeuge haben eine Funktion, Fahrzeuge repräsentieren aber auch. Und ja, wenn dann jeder sich da so selbst verwirklicht bei der Fahrzeuggestaltung, abgesehen davon ist es einfach ordnungswidrig. Also die Organisation macht eine klare Vorschrift, wie Fahrzeuge zu bekleben sind, und sie werden aber nicht so beklebt häufig. Dann kommen viele Fahrzeuge zusammen, dann sieht das natürlich irgendwie nicht gut aus. Ja, man erkennt schon, das ist vom Roten Kreuz, aber es sieht einfach nicht gut aus. Und das Gleiche ist auch mit dem Logo. Da kann man die heutige Vielfalt mal so hinnehmen, ja, die kann man begründen, die kann man hinnehmen, aber man sollte diese Vielfalt jetzt nicht noch unnötig vermehren. Und das tun wir aber. Wenn man jetzt bei den Bereitschaften da so einen Balken drunter macht, das stört keinen Menschen. Also das ist, wir haben ja auch andere Absenderangaben da stehen irgendwo häufig. Das tut nicht weh. Das ändert ja am Logo nichts groß. Wenn man aber jetzt zum Beispiel für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit noch eine Variante einführen würde, ich weiß nicht, befürchte, da gibt es auch Menschen, die sich darüber den Kopf zerbrechen. Aber gut, dann wird es natürlich ein bisschen bunt. Oder wenn jetzt jede Gesellschaft sich sagt, hey, ich mache da auch noch was dazu, und ja, da ist dann das Erscheinungsbild sehr bunt. Da würde es gut tun, wenn alle sich mal ein bisschen besinnen würden und sagen würden, was habe ich denn? Ich habe so viele Möglichkeiten jetzt, mit denen kann ich alles abdecken. Ich bleib dabei und höre auf, hier neue Logos zu erfinden. Ja, und ich lese ja immer wieder gern Zeitungsartikel. Da macht dann irgendwo irgendeine Gruppe, ich meine, das Bild habe ich dir auch geschickt kürzlich, irgendwas mit PSNV, und irgendeine Gruppe hat sich da gebildet und prompt bauen die eigenes Logo. Das muss nicht sein, ja. Diese ständigen Neukreationen.
Ja, ich denke, wir werden auch in Zukunft, wir beide insbesondere, immer wieder schmunzeln, was noch da für Varianten auf uns zukommen. Ja, genau, und ich finde es ja manchmal auch echt, also da entstehen ja auch schöne Dinge teilweise, also so, die auch irgendwie ästhetisch dann produziert sind und so weiter. Deswegen, ja, und auf der anderen Seite zeigt es ja irgendwie so ein Bedürfnis nach auch so lokaler dann, oder höchst lokaler, muss man ja fast schon sagen, Identität. Also ich habe da schon auch manchmal ein Herz dafür, aber ich muss oft auch eben einfach darüber schmunzeln. Jetzt ganz am Schluss kriegst du, und du hast sie in Folge 33 wahrscheinlich auch schon mal beantwortet, ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir das eingeführt haben, aber zwei Fragen, die dir vielleicht bekannt vorkommen, auch vom Hören. Und zwar die erste lautet, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ich muss gestehen, ich erinnere mich nicht, was ich dazu in vor 5 Jahren gesagt habe. Aber natürlich gab es in 35 Jahren viele, viele prägende Erlebnisse, da könnte man jetzt viel aufführen. Aber nicht eins, was mir gerade einfällt, was ich schön fand, war bei der ersten Flüchtlingslage vor ungefähr 10, 11 Jahren, habe ich ehrenamtlich mitgewirkt und wir haben damals ehrenamtlich so für das dort örtliche Jugendamt Puffer, Wochenendpuffer eingerichtet und haben junge Menschen untergebracht, also gewissermaßen in Obhut genommen. Im Obhutnahme ist ein staatlicher Prozess, aber das haben wir dann eben sozusagen, also so eine Form von Betreuungsdienst gewesen. Das war keine professionelle Kinder-Jugendarbeit, das war nichts Sozialpädagogisches. Wir haben die untergebracht, grundversorgt und dann montagmorgens dem Jugendamt übergeben. Dann hatten wir am Wochenende auch mal ein bisschen Pause. Und ich bin später, stand ich irgendwo nach der Arbeit müde an der U-Bahn und da spricht mich irgendjemand an, irgendein junger Mensch. Und ich dachte mir, an dem Bahnhof wurde man in der Regel angebettelt oder bestohlen. Also guckt man da etwas kritisch. Und ich dachte mir, warum spricht er mich mit Namen an? Ja, und ich kenne den nicht. Und das war einer der jungen Menschen. Das war, glaube ich, über ein Jahr später. Der hat sich ein ganzes Jahr gemerkt, dass er nur 2, 3 Tage bei uns untergebracht war. Und das hat er sich gemerkt. Der hat sich meinen Namen gemerkt. Das klingt so ein bisschen spooky, aber das ist, muss ja nicht mal spooky sein. Und der hat sich herzlich bedankt dafür. Mhm. Und das fand ich beeindruckend und rührend, dass man mit der sozialen Tätigkeit, die wir tun, auch Spuren in den Menschen hinterlässt. Mhm. Also es lohnt sich zu helfen und man bewirkt etwas und man verändert die Leute auch ein bisschen. Und das war übrigens, Flüchtlingshilfe ist ja ein umstrittenes Thema gesellschaftlich, das war ein Beispiel einer bestmöglichen Integration. Er konnte, als er ein Jahr vorher konnte er kein Deutsch, er konnte ein bisschen Englisch, das war alles. Konnte ganz gut Englisch, aber mehr nicht, ja, kein Deutsch. Er sprach fließend Deutsch nach einem Jahr. Er hat eine Berufsausbildung begonnen und ja, und war auf bestmöglichen Weg eigentlich. Mhm. Nicht eigentlich, tatsächlich. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und dann merkt man, die kleinen Taten, das war jetzt keine heldenhafte Aktion, diese kleinen Taten bewirken etwas und wir tun etwas Gutes. Und die Leute merken sich das.
Mhm. Schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und die letzte Frage an dich ist, richtet sich quasi mehr in die Organisation oder die, die jetzt dann frisch dazugehören, nämlich, was ist dein Tipp für neue Rotkreuzlerinnen?
Mein Tipp ist es, erstens ein Einführungsseminar zu machen. Das ist natürlich häufig verbindlich. Man denkt sich, oh, ich muss da irgendwo hin. Es lohnt sich. Aber dann auch nicht zu stoppen, sondern sich weiter zu informieren, was es für eine Organisation ist. Das Rote Kreuz als Bewegung und auch das Deutsche Rote Kreuz sind große, komplexe Organisationen mit einem vielfältigen Aufgabenfeld und mit vielen schönen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber man muss ja nicht alles machen. Es ist aber auch wertvoll, man weiß, was andere machen. Manchmal kann man sich dann damit vernetzen. Und dann kann ich ja Schleichwerbung machen. Die Enzyklopädie. Es gibt nur eine fürs Rote Kreuz. Die heißt dann Roter Kreis. Die gebe ich heraus. Eine Online-Enzyklopädie. Also braucht man nicht kaufen, kann man einfach reingucken. Und das ist dann zum Beispiel ein Ort, wo man schauen kann, was gibt es eigentlich noch alles? Oder diesen Podcast hören. Jetzt den Hörerinnen und Hörern zu sagen, hört den Podcast natürlich. Aber hört auch die anderen Folgen, falls ihr diese hört. Genau. Hört auch mal in die anderen rein, da kann man auch viel lernen. Und es geht ja gar nicht darum, oh, ich muss noch lernen, sondern es geht darum, Inspiration zu finden, sich zu vernetzen und vielleicht kann man etwas verbinden. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel, das nicht so abstrakt ist. Das Deutsche Rote Kreuz hat ein Weingut. Wir produzieren Wein. Und da denkt man erstmal, was soll das? Und produzieren die Wein. Ja, die sollen anderen Menschen helfen. Damit helfen wir auch Menschen. Denn das ist ein Ort und eine Einrichtung, in der Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt noch nicht angekommen sind, die noch Unterstützung brauchen, weil sie eine Behinderung oder eine andere Einschränkung haben, die dort tätig werden können, begleitet, geschützt, eine Berufsausbildung machen können und so weiter. Und diese Organisation, die Teil, diese Gliederung, die das macht, die macht noch mehr. Aber das Weingut eben auch. Und so, wenn ich eben jetzt, aber die produzieren nicht nur Alkoholika, da kann man auch Apfelwein zum Beispiel kaufen oder so etwas. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung habe als Rotes Kreuz und ich will da irgendwie Wein servieren, ja, warum kaufe ich nicht denn unseren eigenen Wein? Dann helfe ich Menschen, die Unterstützung brauchen, indem ich den Wein da kaufe. Und ich zeige zugleich den Menschen, denen ich den Wein serviere, schaut mal, wir helfen auch Menschen mit Behinderung, indem wir mit denen Wein produzieren. Also auf diese Weise lohnt es sich durchaus mal links und rechts zu gucken, was gibt es alles. Weil mit ein klein bisschen Nachdenken kann man ja auch dann schöne Verbindungen finden, ja, und sich gegenseitig helfen, ohne dass man dann direkt vor Ort ist. Ich kann ja einfach eine Kiste Wein bestellen und die irgendwo ausschenken. Ich kann eine Kiste Apfelsaft bestellen und sagen, schaut mal, Rotkreuz Apfelsaft, selbst produziert. Und das, nach meiner Erfahrung, beeindruckt das die Leute ungemein. Und sie bekommen einen Eindruck, man ist irgendwo, man wird als in der Funktion wahrgenommen, die man eben gerade ist. Das ist dann eben der Sanitätswachdienst, die Wasserwacht, eine hauptamtliche Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, auch ein sehr großes, schönes Betätigungsfeld im hauptamtlichen Bereich natürlich, über das Fachkräfte machen müssen. Ja, oder auch in so einem Museum, dann wird man erstmal museal wahrgenommen, ja. Und so zeige ich den Leuten, guck mal hier, lecker Wein, lecker Apfelsaft. Dann, und guck mal, das ist dann, wir helfen auch auf andere Weise den Menschen. Dann öffnet das vielen die Augen und sie sehen mehr die Breite, die die Organisation darstellt. Das wäre mein Tipp. Einfach mal links und rechts gucken und ein bisschen lesen und hören.
Sehr gut. Und Werbung, insbesondere für deine Enzyklopädie, ist natürlich erlaubt, gerade in dem Podcast. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass wir ja auch die Rubrik haben mit den Jahrestagen, mit denen wir den Podcast auch anreichern. Genau, deswegen, ich stöber da auch immer wieder, gerade wenn ich irgendwie das nächste RKE vorbereite, also das Rotkreuz-Einführungsseminar oder so, dann gibt's immer wieder mal Dinge, die ich da raussuche, so Schmankerl, die einfach, ja, eben auch zeigen, wie vielfältig die Organisation ja allein schon hier jetzt bei uns in Deutschland ist und wie viel unterschiedliche Dinge man so im Roten Kreuz tun kann. Und das ist beeindruckend und bei dir beeindruckend zusammengesucht und zusammengefasst. Und dafür auf jeden Fall auch ein Dankeschön an dich und ein Dankeschön an dich, dass du heute mir Rede und Antwort gestanden bist für das Thema rund um das Wahrzeichen, das Rote Kreuz, Roter Halbmond und vor allem den Roten Kristall, den wir heute so ein bisschen in Fokus genommen haben. Vielen Dank dafür, Franz.
Bitteschön, gern geschehen.
So. Und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.